Herzlich willkommen zur fünften Telefonkonferenz im Rahmen des Bundesprogramms Kita-Einstieg, Brücken bauen in frühe Bildung zum Thema, wenn Armut ausgrenzt. Momentan sind alle Teilnehmer stumm geschaltet. Nach dem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich übergebe nun das Wort an Frau Julia Günster.
Guten Tag und herzlich willkommen. Im Namen der Servicestelle Kita-Einstieg begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer fünften Telefonkonferenz zum Thema, wenn Armut ausgrenzt. Mein Name ist Julia Günster, von der Servicestelle zugeschaltet ist neben mir noch Nancy Ehlert. Wir freuen uns, dass Anne Kunert heute als Referentin mit einem Fachvortrag zum Thema Armut dabei ist. Frau Kunert ist Bildungsreferentin und beschäftigt sich unter anderem mit Partizipation und Inklusion in Bildungsinstitutionen. Herzlich willkommen, Frau Kunert.
Guten Tag.
Dann freuen wir uns im Anschluss auf einen Praxisimpuls von Caroline Krämer und Lea Schröder vom Kita-Einstieg-Vorhaben in Saarbrücken. Herzlich willkommen auch an Sie.
Hallo.
Sowohl nach dem Vortrag von Frau Kunert als auch nach dem Praxisimpuls von Frau Krämer und Frau Schröder haben Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und von Ihren eigenen Erfahrungen zu berichten. Die Präsentation zum Vortrag von Frau Kunert wird im Anschluss wieder als Download zur Verfügung gestellt, inklusive der erläuternden Notizen. Ich übergebe dann jetzt auch das Wort an Frau Kunert.
Einen wunderschönen guten Tag. Und ich freue mich, dass so viele Kollegen sich gefunden haben. Hallo?
Ja, Frau Kunert.
Ich freue mich, dass sich so viele Kollegen gefunden haben und den Vortrag hören möchten. Ich bin Anne Kunert, ich bin Bildungsreferentin und ich habe selber etliche Jahre in Berlin-Neukölln, das kennen immer sehr, sehr viele aus den Nachrichten, gearbeitet. Und dort habe ich in einer Einrichtung gearbeitet, in der wir sehr, sehr viel arme Familien betreut haben, sehr, sehr viele Familien betreut haben, die im Mangel gelebt haben. Und insofern beziehen sich viele meiner Beispiele auch auf eigene Erfahrungen, die ich in Berlin gemacht habe, dort mit den Familien, beziehungsweise aber eben auch auf Kitas und Einrichtungen, beziehungsweise auch auf pädagogische Fachkräfte, die mit Familien mittlerweile jetzt, heute 2018 und 2019 arbeiten, die im Mangel sind und die wenig Ressourcen haben, wenn Armut ausgrenzt. Nach neuesten Studien und Berichten ist es so, dass wir in Deutschland ungefähr jedes fünfte Kind in Armutsverhältnissen und in Lebenswelten haben, die im Mangel zu orten sind. Das hat Auswirkungen auf die Bildungsverläufe der Kinder und auf die Bildungsbiografien. Das ist auch hinlänglich bekannt. Und uns geht es ja jetzt eben primär darum, wie können wir da ansetzen, wie können wir diese Familien erreichen, insbesondere wenn die Familien und die Kinder nicht institutionell gebunden sind. Wie können wir also auch da ansetzen und überhaupt diese Menschen ansprechen? Und da soll uns folgender Fahrplan auch ein bisschen zu Hilfe dienen. Und zwar geht es erstmal darum, dass ich noch zwei, drei Sachen sage zur Armutssensibilität überhaupt in der Pädagogik. Was bedeutet armutssensibel sein in der Arbeit mit Familien? Gibt es da nochmal kurze theoretische Einführung? Gibt es nochmal drei, vier Zahlen dazu? Was sagt eigentlich das Statistische Bundesamt dazu? Was sagen eigentlich Erhebungen und Studien? Das halten wir ganz kurz, weil viel wichtiger heute soll sein, wie wir diese Eltern erreichen können, wie wir diese Familien ansprechen können, wie wir einen Zugang zu diesen Familien bekommen, die eben nicht in den Einrichtungen sind. Und wo finden wir sie? Wie können wir tatsächlich mit ihnen reden? Welche Form der Ansprache, welchen sprachlichen Code können wir auch verwenden, um die Familien auch zu erreichen? Und anschließend habe ich eben zwei, drei Beispiele nochmal bei aus bundesweiten Projekten beziehungsweise eben aus meiner eigenen Arbeit, was nochmal illustrieren soll und darstellen soll, was vielleicht gelingen kann. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, das sind Beispiele und Möglichkeiten und das bedeutet nicht, dass es nicht noch ganz, ganz viele andere Wege gibt, diese Familien zu erreichen, sondern das soll nur anregen, vielleicht mal um die Ecke zu denken. Aber zuerst eine kurze Einführung. Ein Haushalt in Deutschland gilt als armutsgefährdet, wenn er über weniger als 60% des Haushaltsnettoäquivalenzeinkommens der Gesamtbevölkerung verfügt. Das ist eine Definition, die tatsächlich nicht nur in Deutschland gilt, sondern die von der OECD zu Armut herausgegeben wurde. Das ist also eine Grundlage für ein grundlegendes Armutsverständnis. Und da muss man aber zudem wissen, dass nicht alle Familien und Kinder in Deutschland dauerhaft in Armutsmustern leben, sondern dass wir auch immer wieder Familien haben, die immer mal zeitweise, temporär wieder im Mangel leben, die sozusagen aufgrund von Kündigungen, aufgrund von dem Wechsel der Arbeitsverhältnisse oder auch weil Kinder dazugekommen sind, immer wieder auch temporär in Armutsverhältnisse rutschen, dann wieder in Arbeitsverhältnisse kommen, wo das nicht der Fall ist. Und somit müssen wir uns sozusagen immer beide Familien oder verschiedenste Varianten von Familien und deren Armutsmustern auch angucken. 68,9% der als arm geltenden Kinder gehören eben in Familien, deren Einkommen dauerhaft gesichert ist, das jedoch aber auch so gering ausfällt, dass die Familien auf Unterstützung angewiesen sind. Also es ist jetzt nicht so, dass wir von Familien in Armut reden, die eben gar kein Bett zur Verfügung stellen können oder so, sondern es ist schon da, dass ein bisschen an Ressource da ist, aber eben nicht davon auszugehen ist, dass die Familien wirklich genug Ressourcen haben, dass die Kinder umfassend gestützt sind. Arme Kinder und Jugendliche in Deutschland gibt es überall, auch in den ländlichen Regionen. Und insbesondere in den Medien wird oft Armut in den Großstädten gezeigt. Das ist natürlich, wir finden in den Großstädten eine besondere Häufung an armen Familien und an Familien im Mangel. Jedoch ist es aber nicht so, dass wir Armut nur dort zu finden haben, sondern ich arbeite zum Teil auch viel in Niedersachsen zum Beispiel oder auch in Schleswig-Holstein und immer wieder habe ich auch in ländlichen Regionen Kolleginnen, die mir erzählen, ja, wir haben hier auch verstärkt etliche Menschen, die im Mangel leben und das sind dann eben auch Brennpunkte, wenngleich sie nicht zu vergleichen sind mit dieser Anhäufung, die wir in den Großstädten haben. Und ganz wichtig ist eben zu reflektieren und sicher zu haben, dass diese Armutsverhältnisse eben nicht einfach nur lokal zu kategorisieren sind und zu stigmatisieren sind, sondern dass wir eben flächendeckend in ganz Deutschland darauf gucken müssen. Dazu gehört auch, dass wir mit einer diversitätsbewussten Brille auf Armut und auf die Betroffenen von Armut schauen müssen. Das bedeutet, intersektional sich diesen ganzen Armutsbereich anzuschauen und mal zu überlegen, was schreibe ich bestimmten Familien auch zu, wenn ich über Armut spreche und damit ja über die Identität dieser Menschen spreche, was schreibe ich ihnen zu? Und ich habe einfach mal 4 Beispiele herausgesucht, die ein bisschen veranschaulichen sollen, was ein armutssensibler Blick mit einer Heterogenitätsbrille sozusagen bedeutet. Und wenn man sich mal auf die Herkunft konzentriert, also sprich all das berücksichtigt, was wir unter Wohnort, Geburtsort, Migrationsbewegungen, Familienzugehörigkeiten uns angucken, Familienwerte, Familienkulturen und uns das alles anschauen, dann merken wir, dass nicht alle zugewanderten oder migrierten Familien zum Beispiel automatisch arm sind oder als von Armut gefährdet sind, sondern dass die nationalstaatliche Zugehörigkeit oder die ethnische Herkunft nicht immer und automatisch verraten, inwiefern da auch Armutsbezüge da sind, sondern dass wir sehr sensibel damit umgehen müssen, woher Menschen kommen und welche Wege sie schon gegangen sind und wir einfach beobachten müssen und deswegen nicht gleich aufgrund der Herkunft Schlussfolgerungen ziehen dürfen. Das Gleiche betrifft auch Sprache. Es ist nicht so, dass alle Familien darauf angewiesen sind, dass wir einfache Sprache verwenden, wenn wir mit ihnen interagieren oder dass wir Informationen so einfach wie möglich darstellen und zum Beispiel Bilder verwenden. Das kann durchaus sehr hilfreich sein, weil auch Familien, die zum Beispiel eine sehr hohe Qualifizierung haben, manchmal aufgrund der Informationsflut, der man zum Beispiel als Elternteil ausgesetzt ist, auch gerne mal ein Bild entgegengesetzt bekommen, weil die Bilder zum Teil leichter zu erfassen sind. Das hat aber nichts damit zu tun, welchen Bildungshintergrund zum Teil Familien haben oder welches sprachliche Niveau, sondern das kann einfach manchmal den Alltag helfen, besser zu strukturieren. Und insofern ist es eben ganz wichtig, auch zu reflektieren, in welcher Sprache operieren wir, wenn wir mit den Familien interagieren. Denn das kann auch dazu führen, dass sich Familien gering geschätzt fühlen oder sogar das gibt ja verschiedene Texte auch zu und Untersuchungen, dass sich Familien zum Teil sogar gedemütigt fühlen und mehr als gering geschätzt sozusagen und auch in den Widerstand gehen und auch aus der Kommunikation treten, weil sie sagen, ich fühle mich hier gerade überhaupt nicht anerkannt als Person in meiner Identität. Ein weiteres Beispiel kann die Ausbildung sein zum Beispiel. Ich habe eben schon mal darauf angesprochen, dass nicht alle Familien, die in Armutsverhältnissen leben, automatisch geringe Bildungsabschlüsse haben oder Abbrüche in ihren Bildungsbiografien. Wichtig ist an der Stelle auch als pädagogische Fachkraft zu reflektieren, von welchem Bildungsverständnis gehe ich eigentlich aus und setze ich Bildungsabschlüsse gleich oder beziehungsweise mangelnde Bildungsabschlüsse gleich mit Bildungsarmut. Denn das müssen wir einfach an der Stelle auch immer wieder schauen, dass Menschen ein sehr hohes formales Wissen zum Beispiel haben und trotzdem können sie in Armutsverhältnissen leben, können die Kinder im Mangel leben. Und kann es sein, dass die Kinder institutionell nicht gebunden sind? Und andererseits haben wir natürlich aber auch mit Familien zu tun, die viele Abbrüche erlebt haben, die nicht besonders viel formale Bildung genossen haben. Wir haben mehrere, viele Millionen Menschen in Deutschland, die nicht besonders gut lesen und schreiben können. Und das einfach zu reflektieren und zu berücksichtigen, wenn ich mit den Familien versuche, in Kontakt zu treten. Und ein letztes Beispiel, das ist mir besonders wichtig, ist das Thema der Gesundheit, weil wir natürlich alle darüber informiert sind, dass Armutsverhältnisse unter anderem auch bedeuten, dass wir einen besonderen Blick auf die Gesundheit der Familien legen müssen und auf die Gesundheit der Kinder. Aber nicht alle Familien leben ungesund und bewegen sich zu wenig oder achten nicht auf ihre Zahnhygiene oder auf die Zahnhygiene ihrer Kinder. Sondern wir wissen natürlich, qua der Ressourcen, der vor allen Dingen der finanziellen Ressourcen, die es braucht, um sich wirklich ausreichend mit Obst und Gemüse zu versorgen, dass das nicht kostengünstig ist. Auch wenn ich in besonderen Discount-Märkten einkaufen gehe. Und trotzdem ist es so, dass wir immer wieder auch viele Familien treffen, die leben im Mangel, achten aber trotzdem sehr sensibel darauf, dass die Kinder ausreichend mit Obst und Gemüse versorgt werden. Und sich da aus diesen Stigmatisierung, die medial eben auch große Verbreitung finden, sich daraus zu lösen und das zu reflektieren, ist eben ein wahnsinniger Schwerpunkt, wenn wir sagen, wir müssen mit armutssensibel arbeiten. Das bedeutet, mich selber immer wieder zu reflektieren und mich zu fragen, welche Stigmatisierung habe ich gerade subtil in meinem Kopf? Was ist mein sogenanntes Kopfkino? Wie trete ich auf diese Familien zu? Grundsätzlich ist es so, dass wir, wenn wir vielfaltsensibel auf Armutsverhältnisse schauen, wir uns trotzdem Faktoren angucken müssen, die in einer besonderen Häufung auftreten. Und da gucken wir natürlich auch auf die Armutsrisiken. Wer ist denn besonders von Armut betroffen? Und da hat beispielsweise das Bundesfamilienministerium in ihrem Projekt zu diesen Elternbegleitern, Elternchance, wo die Elternbegleiter ausgebildet werden, eine Broschüre herausgegeben, in der sie nochmal auch auf die Einkommensverhältnisse der Eltern Bezug nehmen und eben sagen, wenn eine Familie, und das ist so Pi mal Daumen, eine alleinerziehende Familie mit einem Kind ungefähr 1.000 Euro oder weniger hat, sprechen wir davon, dass die Familie im Mangel lebt. Und das bedeutet eben zu reflektieren, dass wir mit Familien zu tun haben, die besonders häufig auch Trennungen erlebt haben, also diese Kinder in Trennungsverhältnissen aufwachsen, und zum Teil eben in unsicher strukturierten Familienformen mit häufig wechselnden Bezugspersonen. Ich will an der Stelle nochmal sagen, dass nicht alle Kinder im Mangel so aufwachsen, dass wir aber eben besondere Häufung dieser Familien antreffen. Auch Migration und Zuwanderung sind natürlich Faktoren, die vielleicht zum Teil bedingen können, dass die Familien im Mangel leben. Nicht automatisch, aber wir haben eben auch hier besonders häufig Menschen, die in Armutsverhältnissen leben. Und auch Arbeitslosigkeit, Arbeitssuche beziehungsweise auch der Bezug von Transferleistungen und eine geringe Erwerbsbeteiligung der Familie sind eben Faktoren, die das bedingen. Spannend ist eben nochmal auch drauf zu schauen, dass wir zum Beispiel auch Paare mit einem Kind oder Paare mit zwei Kindern zwischen 1.700 und 2.100 Euro im Monat zur Verfügung steht. Und das ist eben nicht besonders viel, wenn wir berücksichtigen, wie die Lebensverhältnisse und sich die Lebenserhaltungskosten einfach ansteigen. Genau. Vorsicht, ich habe es ja schon eingangs gesagt, nochmal Vorsicht vor Stigmatisierung und Zuschreibungen. Denn das würde bedeuten, dass wir sehr einseitig auf die Familien zugehen und dass wir einseitig auch nach Familien suchen. Und gerade dieses Aufsuchen ist ja der Schwerpunkt dieses Bundesprogramms Kita-Einstieg. Und insofern ist es ganz wichtig, nochmal zu überprüfen, welche Zuschreibungen habe ich eben auch armen Familien gegenüber? Und gehe ich eben davon aus, dass Kinder aus Armutslagen automatisch in erwerbslose Familien sind? Und natürlich, habe ich ja gesagt, ist das eine Häufung. Natürlich sind da besonders häufig Familien auch in Transferleistungsbezügen und sind erwerbslos, aber eben nicht alle. Und die Kollegen Hock, Holz und Koplow, also Gerda Holz beispielsweise, die auch in der WIF, der Weiterbildungsinitiative für pädagogische Fachkräfte, großartige Materialien veröffentlicht hat zum Thema Arbeiten mit armen Familien zum Beispiel, sagt, betrachtet man die Gesamtheit aller armutsbetroffenen Kinder, wird ersichtlich, dass sehr viele in Familien mit zwei Elternteilen leben und viele mit Eltern, die nicht erwerbslos sind, jedoch aber eben so wenig verdienen, dass es nicht reicht und die Kinder eben trotzdem noch zusätzlich Bezüge beantragen müssen. Die Grafik, die Sie jetzt sehen, ist eben aus dieser Broschüre des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von diesem Jahr. Also ganz, ganz neu. Soweit ich weiß, kann man die auch unter einem Link, der wird hinten nochmal von mir genannt, kann man die auch kostenlos beziehen. Also wenn Sie da Interesse haben, die Broschüre ist ganz kurz und knapp nochmal zusammengefasst, worum es geht, wie also Familien mit kleinen Einkommen erreichen. Und da sehen Sie auf Seite 4 eben eine Grafik, die nochmal deutlich macht, wir haben eben in den SGB-II-Bezügen, also im, ich sag mal, Stereotypen stigmatisierten Hartz-IV-Bezug, ca. 300.000 alleinerziehende Familien, vorzugsweise Frauen, die tatsächlich mit ihren Kindern in sehr, sehr engen Verhältnissen leben. Wir haben aber eben auch eine 500.000 Menschen, wo sie in Paarfamilien leben. Also wir haben auch da eben Menschen mit zwei Elternteilen und zwei Kindern. Auch da erleben wir eben eine große Häufung an Menschen in Armutsverhältnissen. Nun ist es so, dass ich auch immer und auch andere Kollegen von mir immer wieder nochmal gefragt werden, warum achten wir eigentlich so darauf? Was hat denn das für Auswirkungen, wenn Familien und vor allen Dingen Kinder im Mangel aufwachsen? Nun sind das keine neuen Erkenntnisse. Mir ist einfach nochmal wichtig zu sagen, dass niedrige Bildung zu Entwicklungs- und Verhaltensproblemen führen kann. Also ich betone hier den Konjunktiv, weil es natürlich nicht automatisch sein muss, aber niedrige Bildung kann letztendlich zu finanzieller Abhängigkeit und sozialer Ausgrenzung führen. Und da bewegen wir uns dann auch in solchen Strudeln, wo es relativ schwer für die Familien ist, eigene Strategien zu finden, da auszusteigen. Frau Almendinger hat 2012 schon dazu geschrieben und geguckt, welche Auswirkungen eben Bildung und Bildungsangebote für diese Familien haben. Eine hohe Lernmotivation, überhaupt eine Motivation, sich auch auf den Weg zu machen und sich zu kümmern, also das klassische Care, ist aber an Wohlergehen und Zugehörigkeit geknüpft. Und da die Grundvoraussetzung dafür ist Chancengleichheit und Beteiligung. Das bedeutet eben zu schauen, wie können wir die Familien auch beteiligen, ohne dabei dysfunktional zu sein, sondern zu sagen, wir müssen gucken, wie wir im Vorhinein den Familien schon bestmöglich Zugehörigkeit gewährleisten können und anbieten können, sodass die Familien sich auch darauf einlassen, mit uns gemeinsam den Schritt in die Institutionen zu gehen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, das ich letztens vor ein paar Tagen auf einem Berliner Spielplatz erlebt habe. Da war ich mit meinen eigenen Kindern auf dem Spielplatz und habe gehört, wie zwei Kinder, die kannten sich offensichtlich aus einem privaten Kontext, die haben gespielt. Und zwar haben die ein Rollenspiel gespielt, was meine Kinder auch und ich relativ schnell erkannt haben als Skifahren. Die haben über dieses Pizza-Pommes geredet, wie man mit dem Po wackeln muss und wie man sich auf diesen Ski bewegen muss. Und es kam ein drittes Kind dazu und dieses dritte Kind hat gefragt, was spielt ihr denn dort? Und die anderen Kinder haben gesagt, Skifahren, kannst du das auch? Und das dritte Kind hat gesagt, nein, das habe ich noch nie gemacht. Und daraufhin haben die anderen beiden Kinder weitergespielt, haben sich dann in eine andere Ecke verzogen und damit war die Interaktion mit dem dritten Kind für diese Kinder auch schon erledigt. Und ich habe mir das dritte Kind nochmal angeguckt, weil ich natürlich auch auf Hinblick dieses Vortrages nochmal geschaut habe, das kann ein Zufall gewesen sein, aber wenn ich ehrlich bin und wenn ich sozusagen meine eigenen Zuschreibungen, meine eigenen Stereotype mal transparent machen würde, würde ich sagen, dass dieses dritte Kind auch aus einer Familie kam, scheinbar, die im Mangel lebt. Also wo Skifahren gar keine Option ist für die Freizeitgestaltung. Also eine Familie, die vielleicht tatsächlich in Armutsverhältnissen gelebt hat. Nun kann ich natürlich nicht behaupten, dass die genau deswegen das dritte Kind nicht haben mitspielen lassen. Das würde ja bedeuten, dass diese Kinder, die noch unter 6 waren, reflektieren, inwiefern dieses dritte Kind, in welchen sozioökonomischen Kontexten dieses Kind da gerade aufwächst. Das sicherlich nicht. Aber diese 2 Kinder haben meines Erachtens auf ein Hobby zurückgegriffen, von dem eben dieses dritte Kind keine Kenntnis hatte. Und die Kinder waren auch nicht bereit, dieses dritte Kind einzuführen in diese Verhaltensweisen, die man beim Skifahren eben hat. Also, ja, wie wackel ich denn mit dem Po? Wie gehe ich denn jetzt damit um? Wie halte ich denn die Beine? Und das bedeutet, ich habe mich nochmal gefragt, inwiefern auch auf dem Spielplatz Eltern, insbesondere Eltern, die nicht institutionell gebunden sind, inwiefern die überhaupt andocken können an bestimmten Gesprächen zur Freizeitgestaltung, zu Urlauben, zu bestimmten Kompetenzen und Kenntnissen, die man da erringt oder die man dazu braucht oder was man eben alles weiß. Und auch das kann eben wahnsinnig zum Ausschluss führen. Allein eben diese Frage, fährst du Ski? Und es braucht eben bei den Familien, die das nicht leisten können, ein unheimliches Standing und ein großes Selbstbewusstsein zu sagen, nee, aber ich bin interessiert daran, erzähl mir bitte was darüber. Ich möchte trotzdem gerne zuhören. Und diesen Sprung zu leisten, ist eben für viele Familien sehr, sehr schwer. Und das hat mir nochmal deutlich gemacht, inwiefern Menschen sehr, sehr früh über eine bestimmte Hierarchiekompetenz verfügen. Also wir sagen über ein soziales Wissen darüber, was für den Aufstieg im Bildungssystem wichtig ist. Erwachsene wissen das. Kinder sicherlich noch nicht in dem Alter, im frühkindlichen Alter. Aber Erwachsene sind sich oft sehr, sehr wohl bewusst darüber, was es braucht, um in diesen Hierarchien, um in der Gesellschaft, ich sag mal in Anführungszeichen, aufzusteigen. Und die Kinder beobachten natürlich auch, wie Erwachsene interagieren, inwiefern Erwachsene auf bestimmte Themen zurückgreifen und wie diese Erwachsenen dann auch dafür sorgen, dass bestimmte Menschen ausgeschlossen sind. Und das beobachten sie auch in Spielsituationen und das bedeutet für uns als pädagogische Fachkräfte, wenn wir eben gezielt Familien auf Spielplätzen aufsuchen, in Parks auch aufsuchen, gut zu beobachten, gegebenenfalls sogar zu dokumentieren, welche Gesprächsthemen die Eltern untereinander haben, ja, und vielleicht auch Schlussfolgerungen daraus zu ziehen für ihr weiteres aufsuchendes Angebot für diese Eltern. Worum geht es also, wenn wir über Armutssensibilität im Umgang mit Familien sprechen? Es braucht eine kontinuierliche Reflexion von Armut als materiellem Mangel und als Verzicht. Das bedeutet eben auch zu reflektieren, inwiefern Armut auch Momente von sozialer Isolation haben können. Eben, wie ich gerade sagte, wenn eben über Urlaube, über Freizeitgestaltung gesprochen wird, wo ich nicht teilhaben kann, weil ich es mir nicht leisten kann. Und dass ich auch reflektieren muss, inwiefern das dann zwangsläufig längerfristig auch zu schlechteren Bildungschancen führen kann. Das braucht eine kritische Reflexion von Gesundheitsrisiken und auch von den Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder. Und gleichzeitig muss ich eben immer wieder reflektieren, welche eigenen Ressentiments und Zuschreibungen habe ich, was bediene ich da selber an Stigmatisierung und muss stattdessen eben anerkennen, dass diese Familien, die im Mangel leben, diese Familien, die in Armutsverhältnissen leben, auch unheimliche Bewältigungsstrategien etabliert haben innerhalb ihrer Familie, um sozusagen die Tage und den Alltag zu schaffen. Das anzuerkennen und das wertzuschätzen ist nicht immer leicht, trägt aber dazu bei, dass die Familien dann ein hohes Maß an Zugehörigkeit spüren und auch wahrnehmen und erkennen können und sozusagen nicht mehr so sehr bemüht sind, im besten Fall den Mangel, den sie haben, zu verstecken. Denn das ist eben eine Bewältigungsstrategie dieser Familien, den Mangel, den sie haben, zu verstecken und nicht sichtbar zu machen, unter wie wenigen Ressourcen diese Kinder eigentlich aufwachsen. Dieses hohe Maß an Teilhabe und Mitsprache und an Gehörtwerden das gilt es zu berücksichtigen und das ist nachher, auch wenn ich gleich auf die Beispiele zurückkomme, Grundbasis dessen, was ich empfehlen würde. Der zweite Teil in diesem Vortrag richtet sich ja primär jetzt an den Zugang, die Erreichbarkeit und die Ansprache von armutsgefährdeten Familien. Und es ist eben so, das wissen Sie besser als ich, dass die Familien, insbesondere auch armutsgefährdete Familien, ohne Kita- und Schulanbindung relativ schwer zu erreichen sind. Laut einer Handreichung der Bundesvereinigung evangelischer Tageseinrichtungen, die ist bereits von 2006, muss ich dazu sagen, sind diese Eltern eben schwerer erreichbar, neigen in einer, also in Häufigkeiten gesehen, neigen schneller dazu, sich ausgegrenzt und diskriminiert zu fühlen und haben tendenziell eher ein defizitäreres Selbstbild und tun sich eben schwer, Hilfsangebote auch anzunehmen. Das bedeutet, wenn ich die Bundesvereinigung mal zitieren darf, Kontaktaufnahmen und das Thematisieren ihrer besonderen Lage können, selbst wenn sie als Unterstützung formuliert sind, als Übergriff und ungewollte Einmischung gedeutet werden. Und das kann eben zum Rückzug und auch zum Abschotten der Familie führen. Das ist ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass die Familien, die wir aufsuchen wollen, nicht immer sofort aufgesucht werden möchten. Weil das würde bedeuten, da sieht jemand, dass ich im Mangel lebe. Und das ist ein unheimlich schambehaftetes Thema. Da geht es eben auch viel um das Schämen an sich als Thema. Und das müssen wir reflektieren an der Stelle. Und das bedeutet nochmal, wenn wir uns diesen aufsuchenden Ansatz, der ja Kern dieses ganzen Bundesprogramms ist, nochmal sich bewusst zu machen, ich muss die Familien aufsuchen, ich kann nicht warten, dass sie allein von Angeboten kommen. Ich muss natürlich die Sozialräume auch identifizieren, in denen sich die Familien vermehrt aufhalten. Das sind Spielplätze, das sind öffentliche Parks, es sind aber eben auch Einkaufszentren, Shopping-Malls, es sind öffentliche Plätze, gern auch Plätze, wo es zum Beispiel Springbrunnen gibt und Wassermöglichkeiten. Und ich muss eben auch Hausbesuche anbieten, also Eigeninitiativ zu den Familien gehen, ohne dass es ein Format bekommt von Missionierung. Denn das darf eben nicht passieren, dann kann es passieren, dass die Familien wieder aussteigen. Und ich habe ein Beispiel nochmal für Sie von einem anderen Tag auf einem Spielplatz mit meinen Kindern, was sehr eindrücklich für mich war und was mich wahnsinnig ins Denken gebracht hat. Und zwar saß ich neben einer Mutter, die, auch da hatte ich bestimmte Stigmatisierung und Vorurteile in mir selbst, die ich zwar bewusst wahrgenommen habe, aber damit auch irgendwie umgehen musste. Und diese Mutter rief ihre Kinder und bot ihnen dann eine Milchschnitte an. Also nachmittags wollte noch eine Milchschnitte. Und ich habe aus meiner Tasche die klassischen Tupperdosen rausgeholt mit klein geschnittenem Obst und Gemüse und Reiswaffeln und rief meine Kinder, die schielten ganz neidisch auf diese Milchschnitten, die nun neben ihnen waren. Ich schielte auch rüber. Und diese Mutter nahm Kontakt zu mir auf und hat mich tatsächlich erstmal gefragt, möchtest du auch eine haben? Da habe ich gesagt, ja, nee, ich habe ja hier mein Obst und Gemüse. Und dann haben wir uns eine Weile unterhalten. Und dann kamen wir natürlich relativ schnell auf diese Grundsatzdiskussion, ist der Apfel jetzt besser als die Milchschnitte? Und daraufhin hat sie mir berichtet, inwiefern ihre Kinder in der Kita und auch in der Schule sehr vielen Äußerungen der pädagogischen Fachkräfte ausgesetzt sind. Und zwar mit dem Hinweis, das wäre ja keine gesunde Ernährung. Und dann berichtete sie mir, dass sie eben einmal im Monat diese Transferleistung bekommt, also SGB II. Woraufhin sie mit den Kindern an diesem einen Tag in den Realmarkt geht, bei uns da um die Ecke, und den Kindern ein bestimmtes Geld zur Verfügung stellt und sagt, heute dürft ihr euch etwas aussuchen, einmal im Monat. Und ihr einer Sohn ist eben besonders pfiffig, sagt sie, der sucht sich eben zielgerichtet die 10er-Packung Milchschnitte aus, weil er genau ausrechnen kann, dass das 2x5 Tage sind. Also sprich 2 Wochen im Monat hat er in der Kita also eine Milchschnitte dabei in seiner Brotdose, was ja ein unheimlich hohes mathematisches Grundverständnis bei diesem Kind schon voraussetzt. Und sie weiß das so wertzuschätzen, dass der so mathematisch und so planerisch daran geht und auch so ressourcenorientiert daran geht, dass sie das gern unterstützt. Sie ist unheimlich stolz auf ihren Sohn und versteht überhaupt nicht, warum sie immer so unglaublich viel Kommentierung von diesen pädagogischen Fachkräften bekommt, weil sie natürlich genau weiß, dass da Zucker drin ist. Und sie sagte mir nochmal, ihre Kinder haben einfach nicht jeden Tag Lust, Äpfel zu essen, weil man einfach nicht sein ganzes Leben lang Äpfel essen kann, sagt sie. Außerdem bekommen die in den Bildungseinrichtungen ja schon genug Nahrungsmittel, die auch gesund sind. Und sie möchte eben davon absehen, dass da auch Leute zum Beispiel auf dem Spielplatz, damit schielte sie mich dann an, sie ansprechen und sagen, wie kannst du deinem Kind nur eine Milchschnitte geben, die wäre ja ungesund. Und sie sagt, es ist interessant, sie würde sich freuen, wenn die Menschen manchmal in diese Lebenssituation hineinblicken würden und auch erstmal nachfragen, bevor sie etikettieren, bevor sie zuschreiben. Und das macht nochmal deutlich, was das für die Erreichbarkeit von Familien bedeutet an diesem Reiswaffelbeispiel. Nämlich auf hierarchische Abgrenzung zwischen uns und den Eltern zu verzichten und auf Augenhöhe mit ihnen zu kommunizieren. Und das bedeutet eben zu versuchen, diesen abwertenden Blick auf die Milchschnitte zu unterlassen, sondern vielleicht auch einfach zu sagen, stimmt, ehrlich gesagt, die Milchschnitte ist auch lecker. Ja? Und eher auf diesem Wege auch an Familien heranzutreten und auch nicht unbedingt an der Stelle schriftliche Informationen oder Flyer den Eltern in die Hand zu geben, weil auch das schon wieder zu einer Barriere werden kann. Ich habe zum Teil auch in einem Einkaufszentrum gearbeitet mit Familien, die ihre Kinder nicht in einer Einrichtung hatten, in Berlin Wedding. Da hatten sehr, sehr, sehr viele Familien dort eben auch im Mangel. Und ich habe irgendwann aufgehört, mein Namensschild zu tragen, sondern habe zum Beispiel mit Kreppband einfach nur meinen Vornamen raufgeschrieben. Anne ist relativ leicht zu sprechen für alle Familien. Und da war die Barriere nicht mehr so hoch. Das heißt, ich konnte besser mit den Familien in die Kommunikation treten. Und meine Empfehlung ist zum Beispiel auch, wenn wir mit diesen Familien zum Beispiel auf dem Spielplatz oder im Park Kontakt aufnehmen, dass wir auf so Kleinigkeiten achten. Wie eben habe ich selber auch geschnittenes Obst und Reiswaffeln bei, also den perfekt ausgestatteten Rucksack, sage ich immer, mit Taschentüchern und allem, was es braucht. Ist es vielleicht besser, da auch ein bisschen zurückhaltend zu agieren und nicht gleich sichtbar zu machen, an was man selbst alles gedacht hat, ach und diese Mutter da ja vielleicht eben nicht. Und eher zu gucken, ganz, ganz zurückhaltend mit den Ressourcen umzugehen, die man vielleicht eben selber im Gepäck hat, um diesen Familien nicht vor den Kopf zu stoßen. Wichtig dabei ist, in eine dialogische Haltung einzutreten. Also sprich, ich bin erkundend interessiert, ich möchte wirklich wissen, wer du bist, und das so authentisch wie möglich, ohne in diese Fallen zu tappen, die wir eben bestimmten Menschen zuweisen und die Lebenswelten der Familien zu erkunden, wie diese Mutter mit der Milchschnitte zu erfragen, was steckt denn vielleicht dahinter, dass die Frau dem Kind die Milchschnitte mitgibt. Vielleicht findet sie selber unsagbar lecker oder eben das Kind hat ausgerechnet, für wie lange es reicht oder. Und wenn Familien merken, wenn Menschen merken, dass ich aufrichtig interessiert bin, ist es sehr, sehr viel einfacher, in den Dialog zu treten. Wichtig dabei ist für mich selber auch zu reflektieren, und das merke ich bei mir selber auch immer wieder, inwiefern stigmatisiere ich Familien, die Statussymbole besitzen, sprich das iPhone oder das besonders tolle Auto. Denn diese Familien, wie ich vorhin schon sagte, haben ein hohes Bedürfnis an Zugehörigkeit und an Teilhabe. Und manchmal sind es einzelne Symbole, einzelne Dinge, die mir wenigstens im Ansatz das Gefühl geben, ich bin Teil dieser Gesellschaft, denn alle anderen haben das ja auch. Und insbesondere hier fällt mir auf, haben pädagogische Fachkräfte oft immer ein Problem, wertschätzend auf die Familien zu gucken, weil diese Statussymbole so ungeheim bedeutsam sind. Das sind sie für die Familien auch. Und manchmal wird dann eben auch der Kredit aufgenommen bei der Telefongesellschaft und das wiederum kann zu Verschuldung führen. Und nichtsdestotrotz ist es Teil dieser Gesellschaft, ist es ein Teil davon, dass ich dazugehören möchte. Abschließend ist mir nochmal ganz wichtig, darauf zu gucken, dass diese dialogische Haltung auch bedeutet, mit den Familien in so ein Storytelling einzutauchen. Also auch sich selbst ein bisschen zu öffnen und zu zeigen, ich habe hier Anknüpfungspunkte, Punkte für die Identifikation zwischen uns beiden. Ich bin nicht völlig, komme nicht von einem völlig anderen Stern, sondern ich weiß schon, worüber ihr redet. Und manchmal beobachte ich, dass Kollegen dann in so einen Fragemodus geraten, dass die Familien das Gefühl haben, sie werden ausspioniert. Und genau das darf es nicht sein, sondern indem ich vielleicht auch das ein oder andere von mir selbst öffne, indem ich sage, mir schmecken Milchschnitten auch und wissen Sie was, Die Dr. Oetker Salami-Pizza habe ich freitags auch immer auf dem Tisch. Das verstehe ich total gut. Also es geht weniger darum, mit Markenbegriffen zu agieren, als mehr zu schauen und zu beobachten, bevor ich was sage, zu beobachten, was könnten auch Identifikationspotenziale zwischen mir und dieser Familie sein. Jetzt habe ich eben diese Praxisbeispiele, von denen ich am Anfang berichtet habe. Und da sagen die Kollegen um Gerda Holz, die in diese Broschüre und diese Veröffentlichung in der Weiterbildungsinitiative veröffentlicht haben, nochmal ganz klar, es gibt verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten, wie wir in der Praxis verfahren können. Da sind Sie, die in der Praxis sind, noch viel mehr gefragt. Und ich weiß auch von Kollegen, mit denen ich auch arbeite, die in diesem Kita-Einstiegsprogramm tätig sind, dass sehr, sehr viele von ihnen, ich sag mal, den MacGyverschen Drive haben, also sprich, so ein bisschen den MacGyver in uns gesucht haben, mit wenig viel machen. Also wie kann ich mit wenig Ressourcen, die ich vielleicht eben selber, weil ich im ländlichen Bereich arbeite, die ich da eben selber habe, trotzdem so viel wie möglich Familien erreichen. Wichtig ist eben, die wirtschaftliche Situation der Familien zu berücksichtigen und immer die Prüffrage zu stellen, können sich alle Familien beteiligen? Und dazu gehört auch, Angebote zu initiieren und Angebote anzubieten, die für die Familien wegetechnisch zu leisten sind. Denn auch zusätzliche Fahrscheine im öffentlichen Nahverkehr sind nicht für alle Familien zu leisten. Das muss ich reflektieren. Dann Bewegungsangebote zu initiieren, zum Beispiel in Parks. Denn ich habe ja schon gesagt, dass nicht alle armen Familien gern ungesund mit ihren Kindern leben wollen, sondern meine Erfahrung ist, dass insbesondere Bewegungsangebote, die öffentlich und kostenfrei angeboten werden, gerade auch von diesen Familien sehr, sehr gerne genutzt werden. Und im Hinterkopf haben wir natürlich zudem auch den Aspekt der Gesundheitsförderung. Also sprich, natürlich geben wir auf einer ganz subtilen Ebene an die Familien was weiter. Aber diese Bewegungsangebote auf öffentlichen Plätzen, in Parks sind unheimlich hochfrequentiert, egal von wem ich das höre, egal woran ich mich selber auch erinnere, als ich noch mit diesen Familien gearbeitet habe. Dazu gehört dann auch, dass wir den Familien angemessene Kleidung bei bestimmten Angeboten stellen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, Basketball- oder Fußballangebote machen, dass wir natürlich den Ball da haben, aber dass wir eben auch gucken, manchmal, das sind so Kleinigkeiten, manchmal haben die Familien nicht viel Geld, die Kinder haben Sandalen an. Wer von Ihnen selber Kinder hat, die mit Sandalen Fußball spielen, Sie wissen, manchmal bleiben die Kinder dann mit den Zehen hängen und tun sich weh. Also wenn Sie die Möglichkeit haben, warum auch immer, dass Sie noch Ersatzschuhe, manchmal hat man Kontakt zu der einen oder anderen Kita, die noch ein paar liegen gebliebene Schuhe oder Hausschuhe haben, bieten Sie das den Familien ruhig an, einfach mit dem Hinweis, Sie wollen nicht, dass die Kinder sich an den Füßen wehtun zum Beispiel. Und wir sehen, Sie haben Sandalen bei, das ist gar kein Problem, wir können da so ein bisschen nachliefern. Stärken Sie durch Ihre Angebote eben das Selbstwertgefühl der Familien, indem Sie in Ihren Dialogen auch empowern. Das soll heißen, die Familien stärken, dass es richtig ist und wichtig ist, was diese Familien auch leisten. Ja? Und dass diese Zusatzangebote einfach nur die Familien unterstützen wollen und dass es nicht um eine Belehrung geht. Und das ist manchmal leichter gesagt als getan, aber meine Erfahrung ist in der Interaktion mit diesen Familien, dass die Anerkennung dessen, was sie trotz dieses Mangels jeden Tag leisten, unheimlich bedeutsam ist, um dann mit den Familien überhaupt weiterzuarbeiten. Was Sie an dieser Stelle sehen, ist ein Material, das Sie auch kostenlos auf der Seite des Bundesfamilienministeriums bestellen können. Das ist ein Bildbuch, Kita-Alltag. Einige von Ihnen kennen das vielleicht schon. Das liegt eben vor allen Dingen in den Kitas. Und das erklärt nochmal nur mittels Bildern, inwiefern Kita-Alltag überhaupt funktioniert, was da überhaupt passiert, was überhaupt von den Eltern erwartet wird und was mit den Kindern passiert. Und die Idee, meine Idee war nochmal, auch dieses Buch zu verwenden und zu benutzen, um Eltern, die eben nicht institutionell gebunden sind, auch zu erklären, was dort in diesen Einrichtungen eigentlich mit den Kindern passiert. Sie erreichen mit Bildern eine Bandbreite an Menschen, unabhängig davon, welche Bildungsabschlüsse diese Familien auch haben. Und ich habe zum Teil Kolleginnen erlebt, die mir gesagt haben, in Recklinghausen, Ich benutze das auch. Ich suche Familien gezielt auf, die nicht in der Einrichtung sind, habe aber zum Beispiel noch 2 Bilder mehr selber hinzugetan. Und zwar eine Kopie laminiert des Impfpasses und dieses Vorsorgeuntersuchungsheftes für den Kinderarzt. Diese beiden Bilder gibt es in der Tat in diesem Buch nicht. Und die Kollegen in Recklinghausen haben gesagt, wir liefern das nach und sprechen die Eltern gezielt an und machen eben deutlich, worum geht es eigentlich in Kita und was wird auch erwartet. Ein weiteres Praxisbeispiel, das ist mir sehr, sehr häufig aufgefallen in der sprachlichen Interaktion mit insbesondere armutsgefährdeten Familien, sind eben auch manchmal Fragestellungen. Ja, ich will mit jemandem ins Gespräch kommen. Ach Mensch, wo wart ihr denn im Urlaub? Und wir merken allein, die Frage nach dem Urlaub kann schon sehr exklusiv sein, kann schon sehr ausschließend sein. Da lieber auf Fragestellungen zurückzugreifen, die nach freier Zeit fragen. Ja? Oder fragen, Mensch, was habt ihr denn gemacht? Es waren doch jetzt freie Tage. Da haben wir auch nochmal einen religionsbezogenen kritischen Aspekt drauf, weil wir sagen, nicht alle Menschen feiern bestimmte Feste, sondern fragen sie nach freien Tagen, fragen sie nach freier Zeit. Denn das ist der größtmögliche Nenner, das ist die Gemeinsamkeit, die diese Familien auch eint. Zudem schauen Sie auch nochmal drauf, ich habe Ihnen gesagt, verwenden Sie nicht ausschließlich einfache Sprache, aber gucken Sie, mit wem Sie sprechen. Bestimmte Fremdworte, bestimmte Formulierungen können eben auch absprechend wirken. Bourdieu hat 2012 in einem Buch, das heißt, Was heißt Sprechen? Zur Ökonomie des sprachlichen Tauschs über die performative Magie gesprochen. Das bedeutet, in der Sprachakt als solchem, also das Sprechen, liegt eine unglaubliche Magie zugrunde, über die wir Menschen erreichen können oder eben nicht. Und damit bewusst umzugehen und zu schauen, was muten wir eben diesen Familien auch sprachlich zu, das müssen wir uns genau angucken. Das ist ein Beispiel aus einem, wie sagt man, Möbelhaus, nicht IKEA, aber so etwas in der Art in Berlin. Da ist eine Kollegin, das fand ich ein ganz großartiges Beispiel, aus einer Kita, die merkt, sie erreichen bestimmte Familien nicht. Die sind aber tagsüber dort in diesem Möbelhaus. Und die hat das Möbelhaus angesprochen und gefragt, können wir vielleicht auch, wir haben hier zum Beispiel bei uns in der Kita das etabliert, so ziehen wir uns an, wenn wir rausgehen, können wir das bei euch im Möbelhaus auch aufhängen? Ich bin auch einmal im Monat dort in dem Möbelhaus für 2 Stunden, darf ich die Eltern ansprechen und hat so eine Kooperation mit diesem Möbelhaus gefunden, um diese Familien zum Beispiel anzusprechen, weil die Kinderbetreuung da in dem Möbelhaus eben, es ist ein Indoor-Spielplatz und wenn schlechtes Wetter ist, sind die Kinder eben mal nicht zu Hause. Dazu gehört auch, überhaupt ungewöhnliche Orte aufzusuchen. Das sind eben, wie ich schon sagte, Plätze mit Wasserzulauf, zum Beispiel auch Toiletten. Also in dem Einkaufszentrum, in dem ich gearbeitet habe, waren es oft auch die Orte vor den Toiletten, wo die Familien dann mit den Kindern die Toilette aufgesucht haben und auch die Kinder hin und wieder gewaschen haben. Das sind großartige Orte, wo man eben auch Familien treffen kann. Ich komme jetzt so ein bisschen zum Schluss meines Vortrages, sodass Sie anschließend noch genug Zeit haben, mir auch Fragen zu stellen. Was brauchen denn die Betroffenen jetzt von uns? Sie brauchen, das ist Ihnen sicherlich vollkommen klar, empathische pädagogische Fachkräfte, die sich aber auch für Sie einsetzen, die Sie auch ansprechen und ich sag mal, in so Fachgremien auch verteidigen, insbesondere wenn Sie zum Beispiel auch Ihre Stelle in einer Kita angegliedert haben, dass Sie dort auch gucken, dass auch dort nicht stigmatisiert wird. Schauen Sie, dass Sie die Familien und die Kinder in ihrer Entwicklung wahrnehmen und unterstützen. Die Familien sind da, wo sie sind und sie kümmern sich so weit, wie sie eben können. Und da anzusetzen und zu schauen, wie können wir jetzt also kooperieren mit diesen Familien auf einer Ebene, ich nenne das Toleranz-Akzeptanz-Ebene, also zu schauen, auch manchmal auszuhalten, tolerieren, ja lateinisch für dulden und aushalten. Manche Sachen müssen wir auch aushalten und uns eben innerlich pädagogisch auch damit auseinandersetzen. Und wenn Sie gar nicht weiter wissen, sich dann eben nochmal an Ihre Netzwerke zu wenden. Soweit ich weiß, haben Sie innerhalb dieses Bundesprogramms immer die Möglichkeit, die Hotline der Servicestelle in Anspruch zu nehmen und sich bei den Kolleginnen zu melden. Machen Sie das ruhig. Und was können wir leisten? Wir können nur schauen, dass wir unser eigenes professionelles Selbstverständnis reflektieren, dass wir auch Wut, Ärger und Ekel, das ist mir besonders wichtig, dass Sie das auch reflektieren und thematisieren mit sich selber und mit Ihren Kolleginnen. schauen Sie, dass Sie sich eben die Vorurteile bewusst machen, die Sie haben, und dass Sie versuchen, damit einen reflektierten Umgang zu finden. Sie müssen sich auch manchmal positionieren. Es gibt eben auch bestimmte Momente, da brauchen Sie Strategien. Ich sag mal das Stichwort Gewalt gegenüber Kindern, wo Sie auch gefragt sind, sich zu positionieren. Aber schauen Sie, dass Sie ressourcenorientiert dabei bleiben und bei den Stärken dieser Familien ansetzen. Wichtig ist, dass es ein sehr, wir brauchen wahnsinnig viel Geduld für unser Arbeiten. Das wissen Sie genauso gut, wie ich das auch weiß. Und verlieren Sie die Geduld nicht zwischendrin, auch wenn vielleicht Sie Zwischenzeit Durststrecken haben, in denen Sie die Familie nur schwer erreichen. Und seien Sie fehlerfreundlich mit sich und aber auch mit den Familien. Wie ich bereits sagte, die Familien tun, was sie können. Das tun sie auch. Und da gegenseitig auch immer mal wieder freundlich auf Durst zu gucken und zu sagen, ich habe es aber versucht. Ich habe Ihnen jetzt an der Stelle, und das ist wunderbar, dass Sie diese Präsentation dann eben sich herunterladen können, nochmal eine Auflistung an weiterführenden Informationen zusammengestellt, wo Sie nochmal nachlesen können. Und zudem habe ich Ihnen auch nochmal thematische Kinderbücher auf einer Liste zusammengetragen. Ich empfehle immer, das ein oder andere Kinderbuch noch in der Tasche zu haben. Man weiß nie, wann man vielleicht doch mal in die Gelegenheit kommt, auf einem Spielplatz, in einem Park oder auf einer Bank eben doch nochmal ein Buch vorzulesen. Und manchmal erreicht man die Familien auch über die Kinder, ohne dass Sie jetzt gezielt Kinder ansprechen sollen. Aber Sie verstehen, was ich meine. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wäre jetzt fertig mit meinem Vortrag und freue mich über Nachfragen und Rückmeldungen. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, Frau Kunert. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie können Frau Kunert jetzt Ihre Fragen zum Vortrag stellen. Eine weitere Fragerunde gibt es dann nochmal nach dem Praxisimpuls. Wie Sie sich einwählen können, um Fragen zu stellen, erklärt Ihnen jetzt der Herr Becker.
Sehr gerne, Frau Günster. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie Fragen zum Vortrag von Frau Kunert haben, so drücken Sie bitte die Tastenkombination 9 und Stern auf Ihrer Telefontastatur. Möchten Sie die Frage zurückziehen, drücken Sie 9 und Stern ein zweites Mal. Bitte drücken Sie jetzt 9 und Stern für Ihre Fragen. Es scheint derzeit keine Fragen zu geben.
Okay, wenn es an dieser Stelle keine Fragen gibt, dann würde ich weiterleiten zum Praxisblitzlicht von Frau Schröder und Frau Krämer. Die beiden sind Mitarbeiterinnen des Stadtteilbüros Alzerbrücken und dort zuständig für den Bereich frühe Förderung und Bildung. Die Zielgruppe sind junge Familien in einem sozialen Brennpunkt. Was können Sie uns von Ihren Erfahrungen berichten?
Frau Günster, ja? Entschuldigung, es kam doch noch eine Frage rein.
Ah ja, dann ziehen wir die Frage vor, unbedingt. Mhm.
Frau Daniela Kollberg hat eine Frage.
Hallo, wir sind von Kita Einstieg aus dem Landkreis Emsland und sitzen hier in Meppen mit drei Kollegen und haben auch vorher schon über das Thema diskutiert und uns ist das Thema Mobilität, wir sind ja im ländlichen Raum, sehr am Herzen und würden gerne wissen, ob es dazu auch schon Auswertungen oder Literatur gibt, weil bei uns, wir haben das Gefühl, dass Armut und Mobilität hier eine große Rolle spielt. Wie sehen Sie das?
Ich würde jetzt an der Stelle mal ganz kurz nochmal auf die Studie der Bertelsmann Stiftung verweisen, die heißt Kinder, Armut, Familie, Alltagsbewältigung und Wege zur wirksamen Unterstützung von der Frau Andresen und Galitsch. Und soweit ich weiß und soweit ich das gelesen habe, geht es da auch um Mobilität. Mhm. So, jetzt bin ich so ein bisschen überfragt, weil ich die Studie jetzt gerade nicht vor meiner Nase liegen habe, um jetzt gezielt den Aspekt der Mobilität nochmal rauszusuchen. Also ich weiß tatsächlich auch aus Berliner Kontexten, dass diese Frage um die Mobilität der öffentlichen Verkehrsmittel beziehungsweise eben gerade in den ländlichen Bereichen, auch in Niedersachsen, das ist ein ganz, ganz großes Thema, wie kommen die Familie eben zu den Angeboten? Und da ist eben liegt der Schwerpunkt nochmal primär sehr viel mehr darauf, zu den Familien, zu den Wohnungen zum Beispiel zu gehen, weil die Familien die öffentlichen Plätze nicht so hoch frequentieren können, wie das in so einer Großstadt der Fall ist.
Genau, ja. Ich kann seitens der Servicestelle zu dem Thema auch noch ankündigen, dass wir das Thema ländlichen Raum auch in einer weiteren Telefonkonferenz nochmal zum Thema haben werden, in der zweiten Jahreshälfte.
Ja, das ist, wird uns sehr viel weiterhelfen hier in dem Bereich, ja.
Jetzt gibt es noch weitere Fragen. Eine Frage von Sabine Blum.
Ja, guten Tag. Ich möchte gerne zu dem Thema Briefe in einfacher Sprache etwas sagen und habe eine Frage an Sie. Wir versuchen, den Schriftverkehr zu vereinfachen, stoßen aber gleichzeitig an das, was Sie auch in Ihrem Vortrag ein bisschen benannt haben. Wir wollen natürlich auch eine oder Familie nicht kompromittieren oder das Gefühl aufkommen lassen, ihr versteht das nicht. Mhm. Sämtliche Briefe in einfacher Sprache vermitteln auch für viele Familien das Gefühl, ja, können die das nicht anders schreiben oder warum schreiben sie das so einfach? Können Sie mir dazu einen guten Tipp geben für die Praxis?
Naja, es ist natürlich ein Spagat zwischen dieser einfachen Sprache und den Bildern oder nicht. Und ich glaube, dass es eine Verknüpfung braucht zwischen den Materialien und dem Dialog dazu. Weil oft die Materialien komische Eindrücke erwecken und wenn wir dazu das gesprochene Wort haben und die ein oder andere Erklärung, sich eben bestimmte Sachen erübrigen. Und meistens, das meinte ich auch mit dem Storytelling, in meiner Realität war es so, dass ich den Kollegen gesagt habe, also ich mag einfache Sprache, ich mag Bilder, weil ich in meinem ganzen Alltagsgeschäft und meinem Alltag froh bin über jede Vereinfachung von Informationen, weil es mein Gehirn sonst brät. Und da merken viele Familien, dass sie da ansetzen können, weil das kennen sie natürlich auch, dass über diese Fülle und Flut an Informationen sie manche Sachen gar nicht mehr aufnehmen können. Und da hat das eben überhaupt nichts damit zu tun, dass wir sie komprimieren wollen, sondern dass wir uns allen das Leben ein bisschen einfacher machen wollen. Das heißt, ich versuche, identitätsstiftende und zugehörigkeitsstiftende Momente zu schaffen in dem Dialog mit den Familien, um zu erläutern, warum ich da vielleicht besonders viele Bilder und einfache Sprache verwende. Schwierig wird es, wenn sie bestimmte Materialien eben ohne, dass sie die Möglichkeit haben, mit den Eltern zu interagieren, rausgeben. Aber vielleicht lohnt es sich ja eben genauso solche einleitenden Sätze auch dazu zu schreiben, dass es darum geht, die Flut an Informationen, dessen sind wir uns alle bewusst, hat zugenommen. Wir versuchen eben schnell Informationen weiterzugeben und dass Sie das vielleicht einfach nochmal kurz begründen, warum Sie sich entschieden haben, das so zu machen. Könnte ich mir vorstellen, dass das hilfreich wäre.
Ja, danke schön.
Eine letzte Frage noch von Herr oder Frau Cavalieri.
Ja, hallo, Frau Cavalieri. Ich bin Erzieherin und Fachkraft in Pforzheim, Baden-Württemberg. Und meine Frage ist folgende, und zwar, wie kann ich meine Arbeitszeit oder meine Tätigkeit in meiner Arbeitszeit beeinflussen, weil ich nämlich eben auch diese Idee hatte, Akquise zu planen, um eben Menschen zu erreichen auf öffentlichen Plätzen und so weiter. Und diese Idee kam beim Arbeitgeber nicht gut an, also keine Zustimmung. Ich soll gucken, dass ich da in bestehenden Spielgruppen weiter arbeite, obwohl ich da das Gefühl habe, ich erreiche da nicht so viele Menschen. Und da wollte ich jetzt einfach mal eine Rückmeldung von Ihrer Seite, was Sie dazu sagen.
Ich würde fast sagen, dass das eine Antwort ist, die das die Servicestelle geben müsste, oder?
Die Förderstelle, ja. Genau.
Die Servicestelle, genau.
Die Servicestelle, ne? Also über die Hotline, habe ich vorhin gehört, da gibt es eine Hotline und da kann ich mich melden und fragen.
Genau, weil da geht es ja tatsächlich auch nochmal um die, also inwiefern, was ist Ihr Aufgabenprofil und inwiefern sind Sie eben bei unterschiedlichen Arbeitgebern angedockt und inwiefern haben Sie bestimmte Spielräume oder nicht?
Ja, ja, genau, richtig.
Da würde jetzt mal ganz.
Ja, ich würde auch nochmal auf unsere Hotline verweisen.
Genau, sehr gut, sehr gut.
Das wäre dann, ganz
bewusst, dass es die gibt und da kann ich dann darauf zurückgehen. Vielen Dank für die Antwort.
Morgen wieder am Donnerstag dann ab 13 Uhr.
Gibt es die Hotline im Internet, ne? Sicherlich. Muss ich
finden Sie eigentlich auf allen Materialien die Nummer.
Alle genau. Materialien bauen. Okay, sehr, sehr schön. Vielen Dank, aber interessant war es allemal bei Ihnen. Dankeschön.
Dankeschön.
Das war die letzte Frage zum ersten Vortrag.
Okay, dann gehen wir jetzt weiter nach Saarbrücken. Frau Krämer, Frau Schröder. Was können Sie uns berichten aus Ihrer Praxis?
Ja, Caroline Krämer ist hier, aber es fängt jetzt erstmal die Frau Schröder an zu erzählen, genau, weil die schon viel länger im Geschäft ist als ich.
Ja, hier ist die Lea Schröder und ich muss jetzt gerade mal sagen, es ist meine erste Telefonkonferenz und ich bin total begeistert, wer da alles zugeschaltet ist von so weit weg aus, also von Saarbrücken so weit weg, und das begeistert mich gerade total. Das klingt jetzt so, als wären wir hier im ländlichen Raum, aber wir sind auch eine Großstadt, glaube ich. Saarbrücken ist schon eine Großstadt. Und ich wollte ganz kurz ausholen, wie es dazu gekommen ist, dass wir einen Ansatz fahren hier in Saarbrücken, der sich Bollerwagenprojekt nennt. Wir sind hier zuständig für die frühe Förderung und Bildung in einem Gemeinwesenprojekt in Alt-Saarbrücken. Und Alt-Saarbrücken ist ein Stadtteil von Saarbrücken, der teilweise einen sozialen Brennpunkt hat und teilweise aber auch Mittelschicht- und sogar Oberschichtfamilien inne wohnen hat. Und wir hatten hier vor ein paar Jahren so ein ganz normales Angebot an frühe Förderung und Bildung. Das waren Babyclub, Bücherwürmchen, Musikzwerge und Purzelturnen, alles feste Gruppe, termingebunden. Und wir haben uns immer gefragt, Mensch, warum kommen denn diese bildungsfernen Menschen einfach nicht regelmäßig zu diesen Gruppen? Und haben irgendwann gedacht, wenn die nicht zu uns kommen, dann müssen wir nach anderen Wegen suchen. Und es war dann ganz klar, weil auf der Straße haben wir die Familien getroffen, wir gehen einfach dahin, wo die sich aufhalten. Und wir wollten da nicht mit leeren Händen hingehen und haben uns überlegt, wir füllen da einen Bollerwagen. Dazu sagt aber die Caroline Krämer gleich noch was, wie das Ganze im Konkreten aussieht. Also wir haben uns einfach aufgemacht und sind auf die Familien zu, auf die Spielplätze, auf Feste und so weiter, und haben aber darüber hinaus unser Angebot auch dahingehend verändert, dass wir viel mehr niedrigschwellige Angebote machen. Also wirklich so niedrigschwellig, dass die Familien, die Mütter meistens, auch mal eine Zigarette rauchen können, dass die sich einfach mit ihren Freundinnen treffen können, ohne das Gefühl zu haben, unsere Privatsphäre wird dann nicht gewahrt. Also gerade so im Babyclub, ich weiß nicht, wie es in anderen Gegenden in Deutschland ist, aber bei uns läuft der Babyclub halt so ab, dass am Anfang eine Begrüßungsrunde ist, da wird gesungen und dann sitzen die Mütter und Väter mit ihren Kindern und wir reden. Und das ist für viele, wir nennen es immer unerreichbare oder bildungsferne Familien, unglaublich schwer. Also die fühlen sich da, also haben wir auch schon rückgemeldet bekommen, das ist einfach zu nah für viele Familien und deshalb sind ja einfach andere Wege gegangen, wo ich jetzt denke, dass warum wir sind wir da nicht schon viel früher drauf gekommen, weil es macht so einen Sinn, Menschen in ihrer Lebenswelt zu treffen und nicht die zu uns kommen zu lassen in unsere Lebenswelt. Und unser Hauptmedium ist dafür der Bollerwagen.
Genau, also ich übernehme jetzt mal. Caroline Krämer bin ich, genau, und es war einfach klar, die fühlen sich in dem Setting nicht wohl. Wir waren unzufrieden, weil unser Auftrag ist eben genau die Familien anzusprechen, die entweder von Armut betroffen sind oder uns sogar noch bildungsfern, erreichen dann aber über die stehenden Angebote nur die Mittelschichtsfamilien und haben uns dann einfach mal nach außen orientiert, um ganz offen auf die Plätze zu gehen, die vorhin im zweiten Teil von Frau Kunerts Vortrag auch angesprochen wurden. Im Grunde ist es genau das, was Frau Kunert gesagt hat, geht raus und guckt, wo die sowieso sind, das machen wir. Wir haben uns eben diesen Bollerwagen angeschafft, damit wir da spontan Kaffee kochen können. Also wir haben so einen Espresso-Campingkocher, wir haben Spielsachen dabei, entweder Sandspielzeug, tatsächlich auch Kekse. Alles sowas, was so ein bisschen Lockstoff sein kann, braucht man manchmal aber gar nicht. Und dann je nach Wetterlage und je nachdem, welcher Spielplatz gerade vielleicht auch im Gespräch ist, weil wir wissen, da treffen sich diese und jene Leute mit ihren Freundinnen, gehen wir dahin und halten uns aber sehr unaufdringlich da auf. Also bei uns gibt es da auch jetzt kein, wir laufen von Bank zu Bank, verteilen Flyer und stellen uns vor, sondern wir gucken einfach, was geht in dem Moment mit den Leuten, die dort sind. Natürlich sind es oft die Kinder, mit denen man zuerst den Kontakt hat. Und natürlich halten wir uns zurück, wenn wir merken, jemand meidet sogar Blickkontakt. Das ist ganz klar. Also man verbrennt die Erde mit dem Moment, wo man da zu offensiv auf jemanden zugeht. Und was wir total vermeiden, das ist jetzt egal, ob wir mit Kindern arbeiten oder mit Erwachsenen, ist eigentlich der erhobene Zeigefinger. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Genau.
Und das ist auch der falsche Ansatz, denke ich.
Ja. Die Grundlage unserer Arbeit ist eigentlich die Beziehungsarbeit zu den Familien. Wir wollen, dass die sich von uns verstanden fühlen. Wir wollen, dass die Vertrauen zu uns haben. Wir wollen, dass die zu uns kommen, wenn es brennt. Und das ist manchmal auch für uns tatsächlich auch ein bisschen schwer auszuhalten, weil manchmal haben wir einen ganz engen Kontakt zu Familien, dann melden die sich mal oder wir treffen die über Wochen, Monate nicht mehr. Also es ist, wir begleiten die halt nach ihrem Tempo und wir empfinden uns in der Rolle der professionellen Zuhörerin. Es geht uns wirklich darum, wie leben die Familien, wie sieht die konkrete Lebenssituation aus und eigentlich stellen wir gar nicht so viele Warum-Fragen oder Wieso, sondern vielmehr beschreiben wir, was wir beobachten oder was wir sehen und vergleichen das vielleicht auch mit uns. Das kommt schon auch mal vor, Richtung Storytelling, wie die Frau Kuhnert das eben gesagt hat. Und wir selber, also da reden wir ganz offen oft drüber, die Caroline Krämer und ich, wir lernen so viel oder wir haben jetzt schon so viel über die Leben, verschiedene Lebenssituationen gelernt, also wie man auch leben kann, also jetzt mal ganz unabhängig davon, wie die wirtschaftliche Situation ist, was einfach eine ganz große Bereicherung ist.
Ja, also Talente sind da zu entdecken auf alle Fälle, was teilweise die Familien für Fähigkeiten entwickeln, mit bestimmten Dingen umzugehen und was die alles können, was wir halt gar nicht drauf haben.
Ja.
Da muss man jetzt gar nicht so von oben herab drauf gucken, überhaupt nicht. Und vieles ist auch nicht so fremd. Es ist nicht so, als würde man sich da auf einem fremden Planeten bewegen. Gar nicht.
Ja.
Also da kann viel Nähe spürbar werden und das kann auch sehr freundschaftlich verlaufen.
Ja. Wir haben auch noch zwei wichtige Komponenten, die uns helfen. Das ist zum einen WhatsApp. Wir haben eine ganz große WhatsApp-Gruppe, die nennen wir Aktion Bollerwagen. Da informieren wir, wann wir auf welchem Spielplatz sind. Wir informieren über aktuelle Veranstaltungen. Darüber vernetzen sich aber auch viele Mütter selbstständig, weil Sie gerade eben Möbelhaus angesprochen haben. Es gibt Mütter, die verabreden sich hier im Möbelhaus hier in Alterbrücken in dem Spieleland mit ihren Kindern. Und noch die andere Komponente, die super wichtig ist, wir haben eine marokkanische Stadtteilmutter, die 3 oder 4 Sprachen spricht und die sehr engagiert ist, selber alleinerziehend und auch also hat unsere Gruppen besucht, kennt uns schon lange und die ist super hilfreich, um vor allem Familien mit Migrationshintergrund, gerade geflüchtete Familien, die noch nicht lange hier sind, kein Deutsch sprechen, mit uns in Kontakt zu bringen und nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell, da die irgendwie eine Basis herzustellen und das ist super hilfreich.
Ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht liegt das auch ein bisschen an uns beiden, weil wir einfach auch so neugierig sind und auch zu begeistern für Dinge, die wir nicht kennen. Von daher läuft das gut und wir nutzen diese Ausflüge daraus mit dem Bollerwagen einfach auch, um die Bedarfe zu erfahren. Ja, wir sind mit offenen Ohren unterwegs und stricken aus dem, was wir dort erleben, was wir da hören, neue Angebote, Ideen für Feste, für Ausflüge, für keine Ahnung was. Und so versuchen wir da auch immer so kleine Communities zu schaffen, wo sich dann auch Leute finden als Freundinnen oder die sich dann im Grunde auch gegenseitig unterstützen können. Sei es durch Kinderbetreuung oder heute treffen wir uns und backen bei uns Plätzchen. So ein Zeug, das ist alles sehr hilfreich.
Genau. Und Bollerwagen ist in dem Fall dann auch quasi Einstieg für unsere festen Gruppen. Das kommt dann schon auch vor, dass wir, dass Mütter uns einfach besser kennenlernen und dann auch später zu unseren Gruppen kommen. Und wir nutzen es auch als Einstieg auch mal für einen Hausbesuch oder für intensivere Einzelbetreuung. Das ist alles möglich. Also wir sind offen und neugierig für alles. Ja, das ist eigentlich so ganz grob unser Bollerwagen-Projekt in Saarbrücken.
Ja, vielen, vielen Dank, Frau Schröder, danke, Frau Krämer. haben wir einen sehr guten Einblick bekommen, wie Sie vor Ort arbeiten, denke ich. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie haben jetzt wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Herr Becker, würden Sie das noch mal kurz erläutern, wie das geht?
Sehr gerne. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie Fragen zum Bollerwagen-Projekt haben, gilt auch hier, drücken Sie bitte die Tasten 9 und Stern auf Ihrer Telefontastatur. Eine Frage kommt von Frauke Schneider-Lingnau.
Ja, guten Tag. Mir sind gleich zwei Fragen oder zwei Sorgen aufgetaucht im Zusammenhang mit dieser Präsentation, und zwar rechtlicher Art. Erstens, WhatsApp ist ehrlich gesagt von meinem Arbeitgeber grundsätzlich verboten, aus Datenschutzgründen. Läuft das dann auf Ihrem privaten Handy, diese ganze riesen WhatsApp-Gruppe?
Sollen wir direkt darauf antworten?
Ja, gerne.
Also wir sind ein ganz kleiner Träger und Datenschutz erreicht uns jetzt erst. Also es ist vielleicht total naiv, aber wir haben ein Diensthandy. Ich sage Ihnen jetzt einfach ganz ehrlich, wie wir das machen. Wir haben ein Diensthandy. Wir fragen die Familien, ob sie in unsere Bollerwagengruppe aufgenommen werden wollen, und dann nehmen wir die auf. Also wir haben keine schriftliche Erlaubnis dafür, und also mehr kann ich leider nicht dazu sagen. Ist wahrscheinlich im Graubereich.
Okay. Gut, also damit, wie gesagt, in anderem, also in meinem Kontext beispielsweise nicht in der Form realisierbar. Die zweite Frage, vielleicht gibt es da allgemeine Einschätzung von verschiedenen. Bei der Präsenz im Rahmen der Tätigkeit im Bundesprogramm auf den Spielplätzen, braucht man dafür eigentlich eine Genehmigung vom jeweiligen, also bei uns in München, Kreisverwaltungsreferat? Denn für eine Veranstaltung im Grüngürtel wollen die jeweils ganz genau wissen, wann wir wo sind und was wir da genau machen.
Okay, dazu äußere ich mich direkt. Wir machen da ja keine Veranstaltung, wir sitzen da zu zweit. Eine Veranstaltung ist, sowas haben wir auch vom Stadtteilbüro aus, und das geht dann alles mit rechten Dingen zu. Wir haben ein großes Sommerfest, was auf einem sehr wunderbaren Spielplatz stattfindet. Das gibt es schon seit 20 Jahren und so. Und da, für sowas müssen wir das tun. Aber wenn wir zwei Kolleginnen die Straße rauf und runter laufen, da brauchen wir das nicht. Also gab es bisher keine Weisung, dass man sich da irgendwie absichern muss. Ja.
Auch wenn da beispielsweise mal eine Visitenkarte oder ein Flyer oder damit Informationsmaterial verteilt würde?
Nee, das machen wir ja eigentlich nicht. Also deshalb habe ich ja vorhin erwähnt, dass wir nicht herumlaufen und Flyer verteilen, sondern dass wir eigentlich dort sind, um Kontakt zu den Leuten zu suchen. Also wir haben keinen Informationsstand oder irgendwelche Fähnchen oder so oder Luftballons, sondern wir sind da.
Okay, und das heißt, wenn die Leute dann irgendwie tatsächlich eine Information über eine feste Gruppe haben wollen, dann... Ja, habe ich das vielleicht irgendwann mal in der Hosentasche, wenn ich die zufällig mal wieder treffe?
Ja, und außerdem erzählen wir das denen auch und ergeben die Adresse vom Stadtteilbüro verbal weiter. Das sind alles Leute, die da in der Nachbarschaft sind. So muss man sich das vorstellen. Und das ist nicht so riesig wie in München oder was, wenn wir da in Saarbrücken in der Moltke Straße sind und sagen, unser Büro ist in der Gersweiler Straße und da ist auch die Sozialberatungsstelle, die viele von denen kennen, dann wissen die Bescheid und dann wissen die auch, wo das ist. Also es ist hier nicht so weitläufig.
Okay. Ja, vielen Dank.
Eine weitere Frage kommt von Sabine Blum.
Mich interessiert nochmal, was Sie im Bollerwagen alles gepackt haben. Also der Campingkocher zum Kaffeekochen, das finde ich schon mal eine gute Idee. Was haben Sie noch mit dabei?
Wir haben uns dann tatsächlich so einen leichten Camping-Klapptisch noch besorgt, weil bei uns sind nicht alle Spielplätze gleich super ausgestattet und manchmal möchte man auch direkt an den Sandkasten, da steht dann gerade keine Bank oder sowas. dann haben wir tatsächlich auch immer 2, 3 Büchlein dabei und so eine Picknickdecke und Becher und Löffel, also Mehrzweckbecher, die wir dann auch, nachdem wir die benutzt haben, wieder spülen können, sowas alles. Und das Spielzeug ist ein bisschen wechselnd. Was der Renner in letzter Zeit war Sandspielzeug, weil wir auch öfter mal Familien treffen, die kein Sandspielzeug dabei haben. Und wir haben tatsächlich auch ein Erste-Hilfe-Set dabei für Kinder, falls sich da mal einer was tut, dass man da auch was anbieten kann, genau. Und dann ist mal ein Ball dabei und dann hatten wir aber auch schon Pustefix, ne, also Seifenblasen machen oder so Zeug. Ja, und wir sind ja öfter mal auch für andere Materialien unterwegs, für Stifte und Papier. Und wenn uns da irgendwas in die Augen sticht, wo wir denken, oh, das könnte ja auch nochmal eine schöne Idee sein, dann besorgen wir das vielleicht für die nächste Tour oder so. Und es ist auch nicht so, dass wir da stehen und verschenken Sachen, sondern wir haben die einfach dabei und die kann man bei uns leihen und die nehmen wir dann aber auch wieder mit.
Ja, vielen Dank.
Frau Daniela Kollberg hat auch eine Frage.
Ja, hallo, nochmal aus dem Emsland. Wir finden dieses Bollerwagenprojekt wirklich ganz, ganz toll und nochmal ein großes Lob an unsere Kollegen da in Saarbrücken. Ja, und wollen das auch gerne übernehmen. Jetzt haben wir gerade überlegt, gibt es da eigentlich auch schon Zahlen, wie viele Kinder in eine Kita angemeldet wurden? Also hat sich das auch bewährt in der Hinsicht?
Na, das ist bei uns ja ein ganz heißes Eisen im Moment, weil wir einfach hier einen Mangel an Plätzen haben. Das heißt, wir können eigentlich da auch nicht groß was schaffen, was nicht ist. Ne? Also da sind einfach, da herrscht hier auch viel Frust drüber. Aber das ist eine Realität, mit der wir gerade umgehen müssen. Ne? Also wir haben tatsächlich eine Anker-Kita, ne? Also im Stadtteil eine Kita, mit der wir gut zusammenarbeiten, wo wir Empfehlungen aussprechen, wenn wir sehen, da ist was dringend nötig oder so. Aber im Grunde arbeiten die auch nach ihrer Warteliste. Es gibt hier einen Kita-Planer und es sind Kindertagesstätten in Planung. Aber im Moment ist das ein Problem.
Wir können das auch nicht direkt auf den Bollerwagen zurückführen, weil der Bollerwagen nur ein Modul von unserem großen Angebot frühe Förderung und Bildung ist. Also wir haben viele verschiedene Angebote und da können wir jetzt nicht sagen, wenn jetzt eine Anmeldung stattgefunden hat, ob das jetzt wegen Bollerwagen war oder nicht. Uns ist einfach super wichtig, dass wir in regelmäßigen Kontakt zu, in Anführungsstrichen, wie ich eben schon sagte, unerreichbaren Familien haben und vor allem, also in dem Fall auch was Kitas angeht, auch zu Familien, die nicht gut Deutsch sprechen.
Ja, da sitzen wir, glaube ich, im gleichen Boot. Das Problem haben wir hier auch. Aber ich trotzdem nochmal danke für die Information.
Ist bei euch auch die Kita-Platz-Situation so prekär?
Ja, genauso prekär, genau. Fall, ja. Ja. Okay. Wir kommen auch an die Familien ran, aber am Ende müssen wir sagen, April, wir haben keinen Platz.
Genau.
Ja.
Wäre auch nochmal ein großes Thema.
Wenn ich mich kurz zu Wort melden darf, ich bin Alice Gard und bin Inhaberin der Koordination Netzwerkstelle Kita-Einstieg hier in Saarbrücken und meine Kolleginnen haben eben gerade den Bollerwagen vorgestellt und was ja eben ein großes Problem ist, dass wir in Saarbrücken keine Kita-Plätze haben oder beziehungsweise viel zu wenige, Hunderte sind zu wenig und wir haben aus dem Kita-Einstieg heraus, Kita-Einstieg als Brückenangebot, den Kita-Einstieg haben wir als Blaupause genutzt, um weitere Brückenangebote zu fördern. Also meine Stelle, Koordination, Netzwerkstelle Kita-Einstieg ist angesiedelt beim Jugendamt Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken und über diese, über den Regionalverband sind wir in der Lage, eben weitere Brückenangebote ähnlich wie der Kita-Einstieg zu fördern. Das heißt, wenn wir eben keine Kita-Plätze momentan haben, also die auch nicht weiter vermitteln können, können wir aber wenigstens versuchen, auch in weitere Brückenangebote zu vermitteln. Momentan, also wir haben Richtlinien erstellt, die seit dem 01.01.2019 in Kraft getreten sind und diese Richtlinien ermöglichen es, freien Trägern, aber auch Kommunen, beim Regionalverband Brücken oder Förderung für Brückenangebote zu beantragen und so eben weitere Brückenangebote ins Leben zu rufen, sodass die Platzsituation, die momentan sehr prekär ist, überbrückt wird im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht wäre das für Sie als Anregung, je nachdem, welche Kontakte Sie haben, auch zum öffentlichen Jugendhilfeträger, auch noch eine Idee, wie man eine solche Situation zumindest mal für 2-3 Jahre überbrücken kann.
Können Sie da noch mal konkrete Beispiele für diese Brückenangebote nennen? Also wie oft können die Familien dann teilnehmen in der Woche an einem Angebot? Ist das an 5 Tagen oder ist es einmal die Woche? Wie sieht das praktisch aus?
Ganz wichtig ist, dass es unter den gesetzlichen Richtlinien liegen muss, die für Kindergärten oder Krippen gelten. Also wir müssen unter 15 Stunden das Angebot halten können oder die Träger müssen unter 15 Stunden das Angebot halten können, sonst fallen sie rechtlich in den Bereich der Kindertagesstätten oder auch Krippen. Und das macht dann jeder Träger natürlich je nach personellen, aber auch finanziellen Ressourcen. So wird dann eben auch beantragt von den Trägern. In der Regel, also wir empfehlen als Jugendamt, sage ich mal, so 2 bis 3 Tage in der Woche, 2 bis 3 Stunden Angebot. Es gibt aber auch Träger, die sich entscheiden, zum Beispiel 4 Tage in der Woche anzubieten zu 2 Stunden. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Das geht von einem Tag in der Woche bis hin zu 4 Tagen in der Woche. Hauptsache, man bleibt unter den 15 Stunden. Jeder Träger hat natürlich andere Ressourcen, räumliche wie auch personelle Ressourcen, und nach diesen Ressourcen beantragen die Träger je nach ihren Möglichkeiten die entsprechende Förderung. Also ich kann gerne anbieten, dass Sie, wenn Sie da Interesse haben, sich auch gerne nochmal persönlich mit mir in Verbindung setzen.
Ja.
Das gerne gebe ich Ihnen einfach mal meine E-Mail-Adresse und dann können. Das ist Alice, A-L-I-C-E, Punkt Gard, G-A-R-D,
ja.
@ R-V,
ja.
S-B-R.de.
Ja, vielen Dank, Frau Gard. Ich melde mich.
Sehr gerne. Sehr gerne.
Eine weitere Frage hätten wir noch von Frau Lisa Kreisel.
Ja, hallo. Und zwar finde ich das Angebot super, super toll. Wir sind im Moment aktuell auch dabei, so etwas Ähnliches zu planen. Deswegen war es jetzt schon mal sehr hilfreich, da schon mal so etwas Ähnliches zu hören und auch ein Feedback zu bekommen, wie das so läuft. Meine Frage wäre jetzt, weil wir uns aktuell dann auch in Vorbereitung auf den Winter, der ist jetzt erst vorbei, aber kommt ja dennoch wieder, sind wir dabei aktuell zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es da, wenn man die Zielgruppe wirklich draußen vor Ort nicht mehr erreicht. Haben Sie da für den Winter andere Orte, wo Sie die Zielgruppe antreffen?
Ja, haben wir. Also, aber ich muss noch vorausschicken, als Mitarbeiterin, also wir müssen sehr flexibel sein. Wir entscheiden manchmal spontan, dass wir am nächsten Tag oder vielleicht sogar am gleichen Tag, weil das Wetter so schön ist, mit dem Bollerwagen rausgehen. Das ist für uns ein Glück, dass wir das machen können. Und wir versuchen, also letztes Jahr war es ja, also zumindest hier im Saarland, sehr, sehr lange sehr schön. Da hatten wir nicht so das Problem. Wir haben aber einen Raum in der Moltke Straße, der nennt sich Bürgertreff. Den können wir benutzen und dort haben wir dann ein ganz niedrigschwelliges Family Café angeboten mit einem kostenlosen Frühstücksbuffet. Und die Leute kommen dann einfach, die Familien, also haben dann auch eine Spielecke aufgebaut. Und wir hatten sogar schon Family Cafés gemacht mit einem Thema, dass wir über irgendwas informiert haben oder so. Aber meistens wird das von den Familien einfach zum geselligen Treffen genutzt. Und wir halten Kontakt, das ist auch gut.
Alles klar, vielen Dank.
Bitte.
Es fliegen keine weiteren Fragen vor.
Okay, dann vielen Dank nochmal im Namen der Servicestelle an Frau Kunert und nach Saarbrücken an Frau Schröder, Frau Krämer und Frau Gard. Außerdem vielen Dank an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, für den regen Austausch heute. Die Audioaufnahme der Telefonkonferenz und die Präsentation stellen wir in Kürze wieder online zur Verfügung auf regiestelle-fbbe.de. Sobald die Dateien hochgeladen sind, informieren wir Sie nochmal per E-Mail. Bitte nehmen Sie sich im Anschluss auch kurz noch die Zeit, uns direkt über den Anmeldelink ein Feedback zu geben jetzt zur Telefonkonferenz. Den Link finden Sie in Ihrer Einladungs-E-Mail vom 5. März. Wir schicken ihn Ihnen aber auch nochmal per E-Mail raus. Ich möchte mich dann für heute von Ihnen verabschieden. Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit im Bundesprogramm Kita-Einstieg. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank.
Tschüss. Tschüss.